Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Unser heutiges Thema ist Buddhismus und Politik. Etwas, was wahrscheinlich doch einige nicht so ganz zusammendenken, weil Buddhismus und Politik nicht so in unserem Denken zusammengehen. Genau deswegen werden wir es heute diskutieren. Und wir werden uns fragen, sollten sich denn Buddhisten und Buddhistinnen in die Politik einmischen? Ob und in welcher Form können sie das tun? Hat denn der Buddha eigentlich dazu aufgerufen, sich in die Politik in irgendeiner Art und Weise einzumischen? Das sind schon mal die ersten Fragen, die uns beschäftigen, die wir dann noch weiter spezifizieren werden. Liebe Silvia, ich übergebe an dich.
Ja, es gibt eine berühmte Rede, Empfehlung des Buddha an einen König. Es gab ja einige Könige, die ihn sehr schätzten und die ihn fragten, was soll ich tun, wenn ich ein guter Schüler von dir sein will in der Politik? Und dann hat er zum Beispiel gesagt, sorge dafür, dass alle ihren Lebensunterhalt verdienen können. Sorge dafür, dass alle sicher auf den Straßen gehen können. Sorge dafür, dass Frieden im Land herrscht, ja, und so weiter. Und die Soldaten sollen nicht rauben und stehlen und so weiter. Das sind wunderbare Ratschläge an einen König. Das ist das eine. Und das andere ist, ich würde es eher umgekehrt formulieren, der Buddha sagt ja, die Ursache aller Probleme ist Gier, Hass und Verblendung. Jetzt frage ich mich, wie kann man eine funktionierende Demokratie schaffen, wenn man im Griff von Gier, Hass und Verblendung ist? Und es sind ja die meisten von uns, selbst die, die 30, 40 Jahre lang üben, merken immer noch Spuren von Gier, Hass und Verblendung. Und vor allen Dingen die Verblendung, die uns glauben lässt, die Welt sei so, wie ich sie sehe. Oder in anderen Kulturen, meine Sippe sie sieht, mein Stamm sie sieht, ist ja schon mal ein großes Hindernis für ein friedliches Zusammenleben. Gut, solange man im Stamm lebt, in einer Sippe lebt und da bestimmte Regeln gelten, dann kommt man einigermaßen meistens miteinander aus, innerhalb des Stammes. Aber wenn dann ein anderer Stamm einem in irgendeiner Weise irritiert oder das Wasser abschneidet oder das Vieh stiehlt, dann ist es natürlich völlig gerechtfertigt, die umzubringen oder was auch immer. Und es war schon ein großer Schritt in Europa und natürlich auch in Indien, in China, überall hat es irgendwann stattgefunden, dass man gelernt hat, in größeren Reichen zusammenzuleben. Also die Großreiche waren eine Voraussetzung für einen anderen Umgang miteinander. Dann musste man lernen, der andere Stamm hat auch ein Lebensrecht, der lebt ja unter dem gleichen König oder was auch immer, Raja oder wie auch immer, ja. Und in dem Sinne müssen wir lernen, auch Menschen, die wir nicht kennen, die wir nicht so richtig verstehen, erstmal zu respektieren in dem Staatswesen, in der Gemeinde, in dem Land, wo wir halt zusammenleben. Und meine Erfahrung ist, ich habe Politik studiert, dass diese Selbsterkenntnis, zu der der Buddha mit seinen Lehren beitragen will, eine ganz große Hilfe ist, miteinander auszukommen, auch mit Menschen, die anders ticken. Und in dem Sinne finde ich es hilfreich, dass Menschen, also so würde ich es formulieren, die Politik betreiben, in irgendeiner Form eine Praxis der Selbsterkenntnis üben, damit sie merken, welche Urteile, Vorurteile, Projektionen sie mit sich herumtragen. Ja? Und jetzt, ob Buddhisten Politik machen sollen, sagen wir mal so, ich gehe ja davon aus, Menschen sind soziale Wesen. Wir können nicht nur auf dem Kissen herumsitzen und unsere Muster kennenlernen, wenn wir nicht in Begegnung gehen. Also meine Empfehlung an alle Kursteilnehmenden ist immer, Leute, wenn ihr auf den grünen Zweig kommen wollt mit Meditation, dann müsst ihr das erproben im Umgang mit anderen. Wenn der Kontakt mit anderen schwieriger wird, seid ihr auf dem Holzweg. Wenn der Kontakt mit anderen ein bisschen leichter wird, ein bisschen entspannter, ein bisschen freundlicher, wohlwollender, dann seid ihr auf einem guten Weg. Das heißt, wir brauchen die anderen Menschen sowieso. Ich meine, ich kann mich nicht selbst ernähren, ich kann mein Haus nicht selber bauen, ich kann nicht meine Möbel selber bauen und so weiter. Ich brauche sowieso andere Leute für meinen Alltag. Aber ich brauche sie auch, um zu merken, ob mein buddhistischer Weg, mein spiritueller Weg, mein Meditationsweg hilfreich ist. Oder ob ich den nur benutze, um meine eigene Perspektive zu stabilisieren, zu verfestigen in dem Sinne. So sehe ich darauf.
Das ist ja das Erproben der buddhistischen Praxis im sozialen Miteinander.
Ja.
Politik würde aber eventuell bedeuten, darüber hinaus zu gehen noch und sich für etwas dezidiert öffentlich einzusetzen. Also wenn der Frieden bedroht ist, sich öffentlich für den Frieden einzusetzen. Wenn die Demokratie gefährdet ist, sich öffentlich für die Demokratie einzusetzen. Ist das Bestandteil eines buddhistischen, würde ich sagen, Denkens, dann auch wirklich ganz offensiv nach außen zu gehen, wenn das Gemeinwohl bedroht ist?
Also ich würde sagen, für uns in Europa, im Westen, ist es ganz wichtig, weil wir haben, ich sage jetzt mal, die Demokratie erfunden, ja, also auch über die Stammesgesellschaft hinaus ein demokratisches Miteinander. Wir haben die Menschenrechte formuliert und die Menschenwürde und so. Da ist es hilfreich und notwendig, dass die Bürger sich beteiligen. Dass wir uns, aber das geht natürlich nur im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die sich im medizinischen Bereich, im psychologischen Bereich, in der Nachbarschaft, also je nachdem, wie man tickt und welche Fähigkeiten man hat. Aber ich finde es natürlich wichtig, wenn man in der Lage dazu ist, auf der lokalen Ebene, zum Beispiel im Gemeinderat mitzuwirken oder mal einen Leserbrief an eine Zeitung zu schreiben oder irgend sowas. Ja? Aber jetzt nicht, du musst Folgendes tun, Doppelpunkt, alle Buddhisten müssen bla bla bla, sondern, also ich habe auch schon Buddhisten, Buddhistinnen, die mich fragten, sollen wir nicht ein buddhistisches Sozialprojekt gründen, um die sozialen Bedingungen zu verbessern? Dann haben wir ein bisschen darüber diskutiert im Dachverband und haben gesagt, da haben die Christen gut funktionierende Strukturen und Institutionen. Wenn ihr Sozialarbeit machen wollt, dann arbeitet damit. Da ist schon eine Struktur da. Ja, und da wird ja nicht verlangt, dass man das Glaubensbekenntnis rezitiert, bevor man helfen darf bei der Diakonie oder Caritas oder Miserior oder was auch immer es da gibt. Aber ich finde es sinnvoll. Ich habe eine Zeit lang immer wieder Leute aus, die bei den Grünen mitgearbeitet haben, bei mir in den Kursen gehabt und die haben mich immer wieder gefragt, hast du ein paar Tipps? Dann habe ich gesagt, du, die Grundlage sind die ethischen Regeln. Also red nicht schlecht über andere. Sag nur das, von dem du weißt, dass es wahr ist. Ja, und belüge andere nicht bewusst. Ja, verletze sie nicht. Versuche, statt zu spalten, Menschen an einen Tisch zu bringen. Also in dem Sinne, mit den ethischen Regeln ist schon eine gute Grundlage gegeben, mit anderen auszukommen und da, wo man es kann. Und ich bin ja sehr dafür, dass man das, oder ich meine, dass man es am besten lernt vor Ort in der eigenen Umgebung. Und nicht, indem man im stillen Kämmerlein sitzt und Pamphlete schreibt gegen die Ungerechtigkeit in der Welt und die dann in einer Demonstration laut rausbrüllt, sondern eher engagier dich da, wo du zu Hause bist. In deinem Viertel, in deinem Kiez, in deiner Gemeinde. Und natürlich, wenn du das Gefühl hast, du hast die Möglichkeit mit Menschen, die Unheilsames reden, mit denen ins Gespräch zu kommen, dann versuch das. Aber welche Art von Einbringen in die Öffentlichkeit man selber übt, das hängt auch von der Mentalität ab, ob man sich politisch ausdrücken kann, ob man kooperativ sein kann. Also wer mit Feindbildern durch die Gegend läuft und andere beschimpft, was sie alles falsch machen, wird vermutlich nicht so viele Menschen inspirieren, was Heilsames zu tun, sondern eher, jetzt ein bisschen großes Wort, ich versuche im Kleinen ein Vorbild zu sein für Offenheit, für Einfühlsamkeit, für zuhören können, für Nachfragen, ja. Und da halt meine kleinen Schritte zu tun.
Ja, Und die Frage für die großen Schritte, einfach mal nachgefragt. Ich meine, der Buddhismus ist in Deutschland keine Staatsreligion, anders als in Österreich, ist eine anerkannte Religion und hat natürlich dann auch Mitspracherecht. Jetzt ist ja in Deutschland der Buddhismus eigentlich eine Nischenreligion, sage ich jetzt mal provokativ. Und wie du vorhin ja auch sagtest, ja, wer was bewirken soll, der soll halt dann in die christlichen Netzwerke
Jetzt
mit.
was soziale
Ja, genau,
Projekte
ins
angeht.
soziale Netzwerk damit reinzugehen. Aber könnte denn der Buddhismus nicht mehr bewirken, wenn er auch als Religion hier in Deutschland anerkannt wäre?
Also ich habe in den 80ern und 90ern mich im Rahmen des Dachverbandes mit anderen zusammen sehr für die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts, für den Buddhismus eingesetzt. Und wir wären beinahe anerkannt worden, aber dann gab es eine Kultusministerkonferenz und ich sage jetzt nicht, welcher Kultusminister das war, der sagte, ja, ethisch habe ich gegen die überhaupt nichts vorzubringen, die sind anständig, die benehmen sich, aber die haben ja keinen Besitz, die haben ja keine Zentren, große Häuser und so, denn eine Körperschaft des öffentlichen Rechts kann nicht bankrott gehen, da steht der Staat dafür ein, weil die in der Regel staatliche Aufgaben übernimmt, wie Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Kindergärten. Und das war das Hauptargument, warum wir die Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht zuerkannt bekamen. Wir haben ja damals also den Dachverband auch so strukturiert, wir haben die buddhistische Religionsgemeinschaft gegründet, denn die wollten, dass man dann eine Religionsgemeinschaft ist und die ist sozusagen überkonfessionell buddhistisch gewesen. Da konnten Zen-Leute eintreten, Theravada-Leute, tibetische Buddhisten jeder Schule und so. Das hatten wir. Und wir hatten auch genügend Menschen in dieser Religionsgemeinschaft. Die haben alle Voraussetzungen erfüllt, außer dass wir Besitz hatten, der eben dann herangezogen werden kann, wenn eine Körperschaft bankrott geht. Das war das Hauptargument und nicht ethische Vorbehalte.
Ja, und ist es dann in Österreich anders? Ich meine, gut, das musst du jetzt nicht beantworten, weil du ja jetzt keine Österreicherin bist. Aber wieso ist es in Österreich so? Und jetzt, 40 Jahre später, ist doch die Wahrscheinlichkeit eigentlich groß, dass buddhistische Zentren genügend, ne, Gelder haben, um das Kriterium zu erfüllen. Siehst du das so?
Also die Deutsche Buddhistische Union ist weiter dran an dieser Frage. Die bemühen sich weiter. Und die Inspiration, uns um die Körperschaftsrechte zu bewerben, kam aus Österreich. Wir hatten Kontakte natürlich zur österreichisch-buddhistischen Religionsgemeinschaft. Und ich habe noch den Walter Karwardt kennengelernt, den damaligen Präsidenten in den 80ern. Und der hat mir genau erklärt, wie das funktioniert und so. Aber in Österreich ist halt alles auf Wien zentriert. Das heißt, die haben das leichter durchsetzen können, weil wenn da eine gewisse Mehrheit dafür war, konnten sie es durchwinken. Während bei uns mit dem Föderalismus war einfach ein Bundesland, was das nicht wollte, was immer sehr aufs Geld achtet. Ich sage jetzt nicht welches. Also, sie sind dran, aber es ist schwierig.
Okay, ja gut, das ist ja mal wirklich auch interessant weiter zu verfolgen.
Ja, aber
Ja.
ich fand auch interessant, dass das geknüpft ist an Aufgaben, die man für die Öffentlichkeit erfüllt. Ja? Deswegen haben die Christen und die Juden, also als ganz kleine Religionsgemeinschaft, gut, da hängt auch die Vergangenheit dran, diese Körperschaftsrechte zuerkannt bekommen, weil sie viele Aufgaben, die eigentlich staatliche Aufgaben sind, erfüllen. Also,
Genau, das bringt uns
ja.
halt zurück zur Frage,
Ja.
wieso Buddhisten, Buddhistinnen nicht so daran interessiert sind, diese Aufgaben zu erfüllen. Das ist eigentlich die Grundfrage für unseren Podcast. Es ist ja so wie Buddha, gehen wir doch mal zurück, zu der Bewegung, die Buddha ja machte. Er wendete sich ja eigentlich von der Gesellschaft ab und ging nach innen. Ist es eine Bewegung, die heute Buddhisten nach wie vor genau in der Form nachvollziehen? Ich wende mich ab von der Gesellschaft und wende mich meinem Innenleben zu.
Also wir haben das natürlich auch alles erforscht ab Mitte der 80er Jahre und haben dazu Tagungen gemacht und auf Mitgliederversammlungen und das immer wieder thematisiert und haben festgestellt, das Gros der Menschen, die zu uns kommen, sind Aktivisten, die endlich mal lernen wollen, wie man ein bisschen zur Ruhe kommt. Das sind sowieso überwiegend Menschen, also das haben wir damals und ich stelle ich auch jetzt immer wieder fest, in meinen Kursen, Menschen, die sehr, sehr aktiv, engagiert sind und leistungsorientiert sind und nicht mal mehr, also die können nicht mal mehr das Wort Muse korrekt schreiben. Die verwechseln es mit der Muse, die einem küsst. Also die wissen gar nicht mehr, was innehalten ist. Und daher ist das Bedürfnis stärker. Leute, bringt uns bei, wie wir Pause machen können, innehalten können, mal 2 Stunden nicht irgendwie aktivistisch Listen schreiben und abarbeiten. Also haben wir gemerkt, es ist ein anderes Bedürfnis, was da dahinter steht. Und es gibt genügend NGOs und kirchliche Projekte, wo man gut mitarbeiten kann. Und das haben wir eben bei den Grünen in den 80ern und 90ern gemerkt, dass da viele, also es waren nicht sehr viele, aber doch mehr als SPDler und Leute aus der CDU oder FDP plötzlich in buddhistische Kurse kamen. Und eine Frau, weiß ich noch, die war im Europarat, also im Europaparlament Delegierte und so, die haben einfach gefragt, wie kann ich konstruktiv mit anderen Leuten aus unterschiedlichen Parteien und so zusammenarbeiten, mit unterschiedlichen, die unterschiedliche Strategien und Perspektiven haben. Wie kann ich das konstruktiv machen, ohne dass ich mich überfordere? Und denen haben wir halt beigebracht, sich jeden Tag ein bisschen Zeit zu nehmen, um innezuhalten und ihre eigenen Muster überhaupt erstmal zu merken, ihre Vorurteile und Urteile. Und dann mit einer etwas ruhigerer Art, auch mit Hilfe der 4 unermesslichen Haltungen, Freundlichkeit und Freude, wenn es gut läuft, das Positive betonen und Mitgefühl und Gleichmut, wenn es schwierig ist, aus Einsicht in die Komplexität des Lebens, also so einen guten Umgang mit sich und dann auch mit anderen zu bekommen. Und ich denke, das ist etwas, was der Buddhismus durch die Menschen, die das üben, dann individuell einbringen kann in verschiedene Gruppen. Und es gibt ja viele Menschen, die politisch interessiert sind und in NGOs oder auch mitarbeiten, die meditieren. Also das, ich glaube nicht, dass wir ein politisches Projekt brauchen, sondern eher lernen, mit uns selber gut umzugehen und dann in diese existierenden Gruppen, die bestimmte Anliegen vertreten, wo wir dahinter stehen. Ja? Und halt immer wieder lernen, komplexe Gespräche friedlich zu führen und nicht mit Feindbildern. Das ist eines der für mich wichtigsten Themen, was ich auch immer wieder in Kursen anspreche. Feindbilder führen nicht zu politischen Verbesserungen, sondern stärken Ohnmacht und Abgrenzung und Entweder-Oder-Haltungen.
Ja, das ist natürlich schwierig, sich dann im politischen Umfeld zu bewegen, weil das ist ja eigentlich ausgezeichnet dadurch, dass es Opposition gibt und dass man gegeneinander und nicht unbedingt miteinander. Aber was für eine schöne Idee, wenn das mal anders gedacht würde und gelebt würde. Und wenn du jetzt auch in die Welt guckst, und es gibt ja nun schon Länder, in denen ja der Buddhismus als Staatsreligion hier ja auch ganz dominant einwirkt auf das Geschehen, würdest du sagen, es gibt Länder, die das vorbildlich zeigen, dass das politische Gemeinwohl durch das buddhistische Denken tatsächlich gefördert wird?
Also soweit mir bekannt ist, nicht. Es gibt natürlich Graswurzelbewegungen in verschiedenen Ländern, es gibt sozial engagierten Buddhismus und so weiter, gibt es schon immer wieder Ansätze, aber das Problem ist, die Lehre kann nicht dafür sorgen, dass die Menschen sich anständig benehmen. Das geht nur dadurch, dass Menschen den buddhistischen Weg gehen oder halt auch einen christlichen Weg, was auch immer, ja, einen ethischen Weg, und dadurch Gier, Hass und Verblendung verringern. Und es gibt so viel Gewalt und Krieg und Abwertung und Verachtung auf der Welt, weil Menschen verunsichert sind und keine Übungen kennen und keinen Kontext kennen, indem sie gezielt, regelmäßig, mit Engagement ihre eigenen Probleme, Gier, Hass und Verblendung, erkennen können. Und das ist jetzt nicht nur individualistisch gemeint, sondern da meine ich schon auch, dass man dazu auch Gemeinden, Gruppen, Meditationsgruppen, Gesprächsgruppen, buddhistische Lesegruppen und so weiter braucht, wo man in der Begegnung mit anderen, in Verbindung mit der eigenen Meditationspraxis, diese ja, Varianten von Gehasse und Verblendung erkennen lernt. Da braucht man andere dazu, aber man braucht auch das Innehalten dazu. Und reiner Aktivismus mit ein paar ideologischen Ideen hilft nicht wirklich. Und ich glaube, dass, also John Kabat-Zinn hat im englischen Parlament Meditationsgruppe eingerichtet, Achtsamkeitspraxis, das machen die heute noch. Ja, also wo er das versucht hat, in die Politik reinzubringen, dass die Abgeordneten auch mal zusammen innehalten und immer wieder sich klar machen, es braucht auch Selbsterkenntnis, um gute Politik zu machen. Und nicht nur eine schöne Idee. Es braucht die Fähigkeit zuzuhören. Ja. Also da gibt es schon, also auch buddhistische Ansätze, die das gezielt üben, das aktive Zuhören. Ja. Es gibt diese Gesprächskreise, die auch bei Thich Nhat Hanh eingeführt wurden, wo alle mal sagen, was sie zu einem bestimmten Thema meinen und man hört zu. Man argumentiert nicht sofort, sondern hört erst mal zu. Oder gewaltfreie Kommunikation ist ja auch buddhistisch, zum Teil inspiriert oder die benutzen Methoden, wie man lernt, ohne Aggressivität und Gewalt miteinander zu reden, was ja die Voraussetzung ist, um gute Politik zu machen. Also ich glaube, Leute, die sich in der Politik engagieren, wenn die anfangen zu meditieren, könnte ihre Arbeit qualitativ besser werden, wenn sie lernen, eben zuzuhören und sich zu verständigen und auszugleichen und zu vermitteln.
Ja, und dafür scheint es dann wichtig zu sein, wie du ja gerade John Kabat-Zinn zitiert hast, dass es Leute gibt, die dann auch dezidiert da reingehen.
Ja.
Jemand muss es ja vermitteln.
Ja, genau. Ja. Aber da war sozusagen, da sind Abgeordnete an ihn herangetreten und haben gesagt, hilf uns doch im Parlament eine Gruppe einzurichten. Also das Bedürfnis muss von den Leuten kommen. Ich kann jetzt nicht den Politikern vorschreiben, zweimal in der Woche müsst ihr jetzt eine halbe Stunde meditieren und dann hoffen wir, dass es besser wird. Sondern das ist ja immer so, das muss man selber wollen. Also ist ein alberner Spruch, muss. Ich kann das Wollen nicht müssen. Ich muss es, ja, der Wunsch muss von alleine entstehen und kann dann unterstützt werden durch gute Argumente und vor allen Dingen durch Vorbilder.
Und er muss geweckt werden, weil wenn die Leute gar nicht wissen von den buddhistischen Werten, können sie auch nicht anfragen, können sie auch nicht leben. Deswegen halt trotzdem, ne, wenn der Buddhismus immer noch so eine Nische hier in Deutschland besetzt mit Menschen, die sich in ihre Zentren zurückziehen, ist die Frage immer noch, wie weit geht es von da wieder zurück in die Gesellschaft und ins Gemeinwohl. Das ist einfach so mein Bedenken, was ich da immer habe und was ich auch ein bisschen mitverfolge natürlich bei vielen buddhistisch Praktizierenden.
Also ich kenne das Problem natürlich, aber ich kenne auch viele Zentren, die explizit auch Angebote machen, Buddhismus und Politik oder ich weiß, meine Kollegin Silvia Kolk macht Veranstaltungen für U30, also für Leute unter 30, und bringt da immer wieder politische Themen ein und macht digitale Treffen über politische Themen, lädt da zum Teil dann auch Leute aus der Politik ein, die sich da einbringen. Aber wer da mitmacht, das müssen die Leute selber entscheiden. Ja, das ist, also es gibt schon Zentren, die das machen, aber aus meiner Beobachtung ist der konstruktivere Weg, den ich bislang beobachtet habe, dass Leute, die Politik in der Politik sind, in buddhistische Zentren kommen, weil sie über Freunde, Freundinnen, Bekannte, Bücher, natürlich, es gibt ja so viele Bücher, Dalai Lama ist, irgendjemand hat mir mal gesagt, ein tibetischer Lama, der ist sogar bekannter als der Papst in der Welt. War er ganz stolz. Ja, also Dalai Lama tut ja jede Menge dafür, auch als politische Stimme gehört zu werden und er baut auch Brücken. Ethik ist wichtiger als Religion, also sozusagen säkulare Ethik. Finde ich schon schön. Also da gibt es Informationen und ich sehe jetzt in jedem Bahnhofsbuchhandel Buddhismus aktuell. Das steht überall. Ja? oder auch Ursache und Wirkung aus Österreich und so, die haben auch politische Themen immer wieder. Aber es braucht die Innenschau, es braucht die Meditation, sonst ja, wird es halt ganz schnell ideologisch.
Ich glaube, darüber werden wir in unserem nächsten Podcast nochmal sprechen, wie weit es dann eben auch genau die Innenschau braucht.
Ja, ja.
Ja. Nun, trotzdem, wir haben noch etwas Zeit, um nochmal ein größeres Thema anzureißen. Wir bewegen uns gerade in einer friedlosen Zeit, politisch betrachtet, gesamtgesellschaftlich, weltpolitisch. Die buddhistische Philosophie ist von Haus aus gewaltfrei. Was bedeutet das für Buddhisten? In einer Zeit, in der wir aufrüsten, in der Deutschland aufrüstet, wie gehen Buddhisten damit um, mit der Möglichkeit auch Krieg führen zu müssen?
Ja, ich meine, das ist ein Riesenproblem. Ich habe ja genauso wie viele andere in der Zeit der Entspannung und dann mit der 89, mit dem Fall der Sowjetunion, mit der Zeitenwende, die dann damals kam, habe ich ja auch gedacht, jetzt ist die Zeit der Kriege vorbei, jetzt reden wir miteinander, also Wandel durch Handel und so, das habe ich halt auch geglaubt und ich habe es ja auch ein bisschen mitgekriegt, ja, durch meine Besuche auch in der Sowjetunion, 70er, 80er, 90er Jahre, das war unterschiedlich, ja, je nachdem. Aber ich denke, da kann man nicht eine klare Regel aufstellen. Und ich merke schon, ich finde es schon hilfreich, wenn ich also auch, ich kenne Leute aus dem Baltikum, wenn ich da, ich war auch mal in Riga und ich habe deren Angst vor den Russen, vor der Sowjetunion damals schon ziemlich hautnah mitbekommen, dass die eine Armee haben, damit sie nicht wieder überfallen werden, das kann ich verstehen. Aber also ich bin da innerlich, ja, in gewissem Sinne auch gespalten. Also auf der einen Seite sehe ich die Notwendigkeit, dass man nicht einfach sagt, ja, also ich glaube an Frieden und ich hoffe, das machen die anderen auch und ich bereite mich nicht auf Schwierigkeiten vor. Also ich glaube, ich würde nicht, ich habe auch damals darüber nachgedacht, meine Klassenkameraden sind 68 nach Berlin gegangen und zum Studium, damit sie nicht zur Bundeswehr mussten, also die das nicht wollten. Und ich habe da auch überlegt, also ich könnte nicht Soldatin werden, ja, aber wenn jemand in mein Haus kommt, in unser Haus kommt und Menschen, die mir nahestehen, angreift oder Kinder oder so, da würde ich wahrscheinlich auch draufhauen. Ja, also gewaltfrei, unbedingt in jeder Situation. Es hängt immer von der Situation ab. Ich würde Menschen schützen, so gut es geht. Ja? Aber ich wäre keine Revolutionärin, die mit der Waffe in der Hand für Freiheit kämpft. Das wäre ich nicht. Ja? Also muss ich einfach sehen. Da ticke ich anders. Ja? Also ich verstehe, dass Deutschland versucht, wieder eine Armee aufzubauen, die auch irgendwas kann und nicht nur in ihren Stuben sitzt und kaputte Geräte hat, das verstehe ich, aber ich fände es mit der Freiwilligkeit am besten. Ja. Und immer wieder verhandeln, 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 verhandeln. Und was ich so mitkriege, gibt es weiterhin Verhandlungen, immer wieder Gespräche mit Putin, mit der Ukraine, mit anderen Ländern, ja, mit dem Baltikum, mit Frankreich, England und so weiter. Es gibt unter der Medienoberfläche Verhandlungen. Und das hat es vor dem Iran-Abkommen damals gegeben, das hat es vor dem Fall der Sowjetunion gegeben. Immer wieder hat es diese, ja, die waren nicht öffentlich und da stand nicht immer in der Zeitung, was die da besprechen. Aber die Verhandlungen gibt es weiterhin. Und ich bete jeden Tag dafür, dass genug Leute bereit sind, im Gespräch miteinander zu bleiben und nach Wegen zu suchen, wie man friedlich Konflikte löst, denn ich meine, vom Krieg hat ja niemand was. Da sind Häuser kaputt und Menschen sterben und ja, Wohlstand geht kaputt. Und es ist einfach, wenn man das aus der Vernunftsperspektive anguckt, einfach nur dumm. Mhm.
So muss, so wie ich dich verstanden habe, jeder da seinen Weg durchfinden, einfach auch mit der eigenen Ethik, sich ja da irgendwie zurechtzufinden.
Ja.
Und das ist weitaus schwieriger geworden, als es ja noch vor einigen Jahren war.
Oh ja, aber Wandel gehört zum Leben dazu. Drei Daseinsmerkmale. Natürliches Leiden gehört zum Leben dazu und es geschieht auch durch Dummheit von Menschen. Und weil sich auch alles immer wieder verändert und man ist irritiert und dann kriegt man Angst. Und das Leben ist so komplex. Auch jetzt gerade die globale Politik, das kriegt niemand mit einem klugen Plan in den Griff. Also da helfen mir schon auch die drei Daseinsmerkmale, die immer wieder zu reflektieren. Hallo, natürliches Leiden gehört zum Leben. Alles verändert sich immer wieder und man kriegt das Leben nie völlig in den Griff. Und im Moment sind sehr viele Krisen, aber man kann ja auch, wie das so schön heißt, an Krisen reifen. Ja, ja, und es bringt auch Menschen zum Nachdenken, die vorher nicht über Politik nachgedacht haben. Das passiert auch, im guten Sinne. Und auf das sollte man auch achten. Das ist auch nochmal so eine Lehre, die ich daraus ziehe, aber die ich auch weitergebe. Guckt, wo es hilfreiche Ansätze gibt, sich zu verständigen.
Ja, ein guter Appell zum Schluss unseres Podcasts, den du ja noch mit einer Übung, mit einer Meditation ergänzen wirst.
Das mache ich gerne.